Bibelauslegung. Kapitel 14. Die Gaben, die zum Nutzen der Gemeinde erbauen. Gaben, die erbauen und die Ordnung des Gottesdienstes. Hat der Apostel Paulus uns dazu ermahnt, unter den Gaben des Heiligen Geistes besonders nach der Prophetie zu streben? Strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissaget. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Versammlung. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslege, auf dass die Versammlung Erbauung empfange. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 1 bis 5. Wenn man die Bibel betrachtet, ist es richtig, dass der Apostel Paulus uns dazu ermahnt hat, unter den Gaben des Heiligen Geistes besonders nach der Prophetie zu streben. Er lehnte die Gaben nicht ab, sondern lehrte, dass es ein Leben des Bezeugens des Wortes Gottes sein sollte, welches der Gemeinde Nutzen bringt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1, sagt Paulus Folgendes: Strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissaget. Mit diesem Wort drückt Paulus zunächst aus, dass die Liebe als wichtigster Maßstab gelten soll und ermahnt dann dazu, nach den geistlichen Gaben zu eifern, insbesondere aber nach der Prophetie zu streben. Der Grund, warum Paulus die Prophetie betonte, liegt darin, dass sie der Kirchengemeinde direkten Nutzen bringt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 3, erklärt er dies so: Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das heißt, er legt dar, dass die Prophetie die Rolle spielt, die Gemeinde zu erbauen, die Heiligen zu ermahnen und sie zu trösten. Zudem spricht Paulus über den Unterschied, indem er die Sprachenrede und die Prophetie miteinander vergleicht. Er sagt, dass die Sprachenrede dem Einzelnen von Nutzen sein kann, die Prophetie jedoch eine Gabe ist, die die gesamte Gemeinde erbaut. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 4. Der wichtige Punkt in der Lehre des Paulus ist jedoch, dass er die Liebe noch vor der Prophetie betonte. Nachdem er im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, darlegt, dass die Liebe wichtiger ist als alle Gaben, erklärt er anschließend das Prinzip für den Gebrauch der Gaben. Die Lehre des Paulus lautet wie folgt: Das Wichtigste ist die Liebe, und die Gaben des Heiligen Geistes dürfen begehrt werden. Doch selbst unter diesen ermahnte er dazu, nach jener Gabe zu streben, die die Gemeinde erbaut, insbesondere nach der Prophetie. Und alle Gaben müssen im Sinne der Ordnung und zum Nutzen der Gemeinschaft eingesetzt werden. Wenn man also die Bibel betrachtet, wird deutlich, dass Paulus uns dazu ermahnte, unter den Gaben des Heiligen Geistes besonders nach der Prophetie zu streben. Im Mittelpunkt all dessen stand jedoch die Tatsache, dass das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, welches den Seelen Rettung bringt, verkündigt werden muss. Paulus stellt klar: Strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissaget. Die Liebe, die in Kapitel 13 als leitende Norm festgelegt wurde, ist der Maßstab, der dafür sorgt, dass alle Gaben als Werkzeuge fungieren. Die Sprachenrede kann dem Einzelnen Nutzen bringen, aber die Prophetie dient der Erbauung der Gemeinde. Betrachtet man dies durch die Linse des Evangeliums aus Wasser und Geist, so besteht der Dienst des Heiligen Geistes nicht darin, persönliche Erfahrungen zu verstärken. Vielmehr ist es ein Dienst, der der Gemeinschaft hilft, das bereits vollendete Evangelium der Errettung klar zu verstehen, indem er die Taufe Jesu, das Kreuz und das Evangelium des Geistes bezeugt. Ist es nicht das Erklären und Bezeugen des Wortes Gottes, was den Heiligen den größten Nutzen bringt? Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Pfeife oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was gepfiffen oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe rüsten? Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebet, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen in der Welt, und keine Art ist ohne bestimmten Ton. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Also auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, so suchet, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 6 bis 12. Gemäß der Lehre der Bibel lässt sich sagen, dass das Erklären und Bezeugen des Wortes Gottes den Heiligen einen überaus großen Nutzen bringt. Dies liegt daran, dass das Wort Gottes das wichtigste Fundament ist, welches den Glauben erbaut und ihn wachsen lässt. Der Apostel Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 17 folgendes: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Dieses Wort zeigt, dass das Wort Gottes kein bloßer religiöser Text ist, sondern die Kraft besitzt, den Glauben eines Menschen aufzurichten und sein Leben zu verändern. Wenn die Heiligen das Wort verstehen und annehmen, wachsen sie in ihrem Glauben. Zudem sagt Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 32 zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus: Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag, aufzuerbauen. Hier drückt Paulus aus, dass das prophetische Wort Gottes zu der Kraft wird, die den Glauben der Heiligen erbaut. Auch in der frühen Gemeinde war das Bezeugen und Erklären des Wortes vom Evangelium Gottes ein überaus wichtiger Dienst. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, wo das Glaubensleben der frühen Gemeinde beschrieben wird, heißt es: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Die Heiligen widmeten sich der Lehre der Apostel, das heißt dem Hören und Erlernen des Wortes Gottes. Ebenso wird in Nehemia Kapitel 8 berichtet, dass das Volk das Wort Gottes verstand, als es vorgelesen und seine Bedeutung erklärt und ausgelegt wurde. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass es nicht nur wichtig ist, das Wort einfach zu lesen, sondern es auch so zu erklären, dass es verstanden werden kann. Daher bringt das richtige Erklären und Bezeugen des Wortes vom Evangelium aus Wasser und Geist Gottes innerhalb der Gemeinde allen Nutzen. Erstens erbaut es den Glauben der Gläubigen auf rechte Weise. Zweitens ermöglicht es ihnen, zwischen dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist und der Lüge zu unterscheiden. Drittens bewirkt es, dass sie die Richtung ihres Lebens ändern und es auf Gott ausrichten. Viertens erbaut es die Gemeinde Gottes auf gesunde Weise. Letztendlich gewinnen die Heiligen im Zentrum des Glaubens, von dem die Bibel spricht, immer dann neue Kraft, wenn das Wort Gottes bezeugt wird. Wenn das Wort Gottes richtig verstanden und bezeugt wird, wachsen die Heiligen im Glauben und auch die Gemeinde wird gefestigt. Daher kann man sagen, dass das Erklären und Bezeugen des Wortes Gottes ein wichtiger Dienst ist, der den Heiligen den größten Nutzen bringt. Paulus führt hier die Bildsprache von Musikinstrumenten und der menschlichen Sprache an. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe rüsten? Der Kern ist einfach. Unverständliche Worte können das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht vermitteln. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist kein Geheimnis, das in Unklarheit verborgen bleiben soll, sondern das Wort des Evangeliums, das verkündigt und verstanden werden muss. Genau das ist der Grund, warum Paulus den Gläubigen sagte, sie sollten nach den Gaben eifern, vor allem aber danach streben, zu weissagen. Sollten nicht alle geistlichen Gaben etwas sein, das anderen Nutzen bringt? Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstande. Ich will Lob singen mit dem Geiste, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstande. Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstande, auf dass ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 13 bis 19. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, Folgendes: Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dieses Wort erklärt den Zweck, zu dem die Gaben des Heiligen Geistes gegeben werden, sehr deutlich. Gaben dienen nicht der Erhöhung des Einzelnen, sondern dem Nutzen der Gemeinschaft. Gott hat den Heiligen verschiedene Gaben gegeben, damit sie einander dienen und die Gemeinde erbauen. Auch 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, spricht von demselben Prinzip. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Hier wird gelehrt, dass eine Gabe ein von Gott anvertrautes Gnadengeschenk ist und derjenige, der sie empfangen hat, sie nutzen muss, um anderen wie ein Verwalter zu dienen. Daher legt die Bibel wichtige Maßstäbe für den Gebrauch von Gaben fest. Erstens muss man bedenken, ob dies die in der Gemeinde Gottes anvertrauten Pflichten erfüllt. Zweitens muss man prüfen, ob es anderen zum Nutzen gereicht. Drittens muss man untersuchen, ob es im Glauben angewendet wird. Insbesondere sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, dass eine Gabe, so groß sie auch sein mag, keine Bedeutung hat, wenn sie ohne Liebe gebraucht wird. Das bedeutet, dass eine Gabe nur dann den von Gott beabsichtigten Zweck erfüllt, wenn sie zum Nutzen der Gemeinschaft und in Liebe eingesetzt wird. Letztendlich ist das Prinzip, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Alle von Gott gegebenen Gaben dürfen nicht für sich selbst verwendet werden, sondern müssen dazu dienen, andere aufzuerbauen und der Gemeinschaft Nutzen zu bringen. Der derartige Gebrauch von Gaben wird zu dem Weg, die Gemeinde gesund aufzuerbauen und Gott die Ehre zu geben. Paulus verbietet das Reden in Sprachen nicht. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege. Das Problem ist nicht die Gabe der Sprachenrede an sich, sondern die Art und Weise, wie sie innerhalb der Gemeinschaft gebraucht wird. Sprachenrede ohne Auslegung mag für das persönliche Gebet hilfreich sein, doch im öffentlichen Gottesdienst ist die Auslegung unerlässlich. Paulus macht dies deutlich. Aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstande, auf dass ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Dies ist keine Einschränkung des Dienstes des Heiligen Geistes, sondern ein Maßstab, um die Kommunikationsfähigkeit des Evangeliums zu schützen. Wäre es für wiedergeborene Gläubige nicht von Nutzen, innerhalb der Gemeinde mit Gottes Weisheit und Glauben zu dienen? Brüder, werdet nicht Kinder am Verstande, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstande aber werdet Erwachsene. Es steht in dem Gesetz geschrieben: Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke reden, und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen, die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Orte zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 20 bis 25. Gemäß den Lehren der Bibel ist es für wiedergeborene Gläubige überaus nützlich, innerhalb der Gemeinde mit Gottes Weisheit und Glauben zu dienen. Dies liegt daran, dass Gott die Heiligen nicht einfach nur als versammelte Menschen zurückgelassen hat, sondern jeden Einzelnen dazu berufen hat, einander zu dienen und die Gemeinde mit Glauben und Gaben aufzuerbauen. Der Apostel Paulus erklärt in Epheser Kapitel 4, Vers 12 den Zweck, zu dem Gott verschiedene Ämter und Dienste in der Gemeinde eingesetzt hat, wie folgt: zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Dieses Wort zeigt, dass die Heiligen dazu berufen sind, durch das Werk des Dienstes die Rolle der Erbauung der Gemeinde zu übernehmen. Zudem heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10: Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Die von Gott gegebenen Gaben und der Glaube dienen nicht dem persönlichen Rühmen, sondern dazu, einander zu dienen und die Gemeinschaft aufzuerbauen. Es gibt einen wichtigen Maßstab, wenn ein wiedergeborener Mensch innerhalb der Gemeinde dient. Es ist der Dienst, der mit Gottes Weisheit und Glauben verrichtet wird. Wenn man gemäß dem Wort Gottes und dem Glauben dient und nicht nach menschlichen Gedanken oder dem eigenen Willen, bringt dieser Dienst der Gemeinde wahren Nutzen. Ein solcher Dienst bringt zudem mehrere wichtige Früchte hervor. Erstens wird die Kirchengemeinde fester erbaut. Zweitens helfen die Heiligen einander und wachsen im Glauben. Drittens wird Gott die Ehre gegeben. Schon in der frühen Gemeinde nahmen die Heiligen nicht nur am Gottesdienst teil, sondern dienten einander und erbauten die Gemeinschaft. Wenn wir die Aufzeichnungen der Apostelgeschichte betrachten, können wir sehen, wie die Heiligen einander halfen und dienten und wie die Gemeinde dadurch stärker erbaut wurde. Letztendlich ist es eine überaus wichtige Angelegenheit, dass wiedergeborene Gläubige innerhalb der Gemeinde mit Gottes Weisheit und Glauben dienen, da dies die Gemeinde erbaut und den Heiligen Nutzen bringt. Gott hat jedem Einzelnen Glauben und Gaben gegeben, damit sie miteinander zusammenarbeiten und die Gemeinde, welche der Leib Christi ist, erbauen. Indem Paulus den Propheten Jesaja zitiert, zeigt er auf, dass die Sprachenrede in erster Linie als Zeichen für die Ungläubigen fungiert, während die Prophetie ein Werkzeug ist, das den Menschen die Sünde erkennen lässt und zur Umkehr führt. Die entscheidende Szene ist diese: das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Genau dies ist der Dienst des Heiligen Geistes, auf den das Evangelium aus Wasser und Geist abzielt. Das heißt, es ist kein Dienst, der mit erstaunlichen Erfahrungen überwältigt, sondern ein Dienst, der durch das Wort die Sünde offenbart und einen die Errettung Christi klar erkennen lässt, was zur Umkehr führt. Ist es nicht richtig, dass der Gottesdienst, den Gott sich wünscht, darin besteht, Gott zu preisen, zu beten und den Willen des Herrn durch das Wort in Übereinstimmung mit der Ordnung zu verkündigen? Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander, und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, auf das alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 26 bis 33. Gemäß den Lehren der Bibel lässt sich sagen, dass der Gottesdienst, der Gott wohlgefällig ist, ein Gottesdienst ist, der Gott preist, in dem gebetet wird und das Wort Gottes in geordneter Weise verkündigt wird. Dies liegt daran, dass der Gottesdienst keine bloße religiöse Zeremonie ist, sondern eine heilige Zusammenkunft, die Gott erhebt und seinen Willen offenbart. Erstens steht im Zentrum des Gottesdienstes der Lobpreis Gottes. Die Psalmen ermahnen uns wiederholt, Gott zu preisen. Psalm Kapitel 100, Vers 2 sagt: Dienet Jehova mit Freuden, kommet vor sein Angesicht mit Jubel. Der Lobpreis ist ein wichtiges Element des Gottesdienstes, das anerkennt und erhebt, wer Gott ist. Zudem umfasst der Gottesdienst das Gebet. Die Heiligen der frühen Gemeinde beteten gemeinsam und verließen sich auf Gott, wann immer sie zusammenkamen. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, wo das Erscheinungsbild der frühen Gemeinde beschrieben wird, heißt es: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das Gebet ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft mit Gott während des Gottesdienstes. Und eines der wichtigsten Elemente im Gottesdienst ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Gott offenbart seinen Willen durch das Wort. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 2, ermahnt Paulus: Predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Die Verkündigung des Wortes ist ein zentraler Dienst, der den Glauben der Heiligen erbaut und die Gemeinde recht leitet. Darüber hinaus betont die Bibel, dass der Gottesdienst in geordneter Weise ablaufen sollte. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 40, sagt Paulus: Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Da Gott kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung ist, muss auch der Gottesdienst in Ordnung und Harmonie durchgeführt werden. Daher beinhaltet der Gottesdienst, den Gott sich wünscht, mehrere wichtige Elemente. Erstens den Lobpreis, der Gott erhebt. Zweitens das Gebet, das sich Gott nähert. Drittens die Verkündigung des Wortes, die Gottes Willen offenbart. Viertens einen geordneten Ablauf, der die Gemeinschaft erbaut. Ein solcher Gottesdienst ist keine bloße Formalität, sondern ein Gottesdienst, der mit Herz und Glauben an Gott erfüllt ist. Durch diesen Gottesdienst lernen die Heiligen Gott tiefer kennen und wachsen im Glauben. So lässt sich sagen, dass der Gottesdienst, der Gott gefällt, ein Gottesdienst ist, der Gott preist, in dem gebetet wird und der Gottes Wille durch das Wort in geordneter Weise offenbart. Paulus legt das leitende Prinzip des Gottesdienstes dar: Alles geschehe zur Erbauung. In Sprachen sollte von zweien oder höchstens dreien nacheinander geredet werden und nur dann, wenn ein Ausleger anwesend ist. Ebenso muss die Prophetie von zweien oder dreien nacheinander und mit Unterscheidungsvermögen erfolgen. Der Grund ist eindeutig, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ordnung steht nicht im Widerspruch zum Dienst des Heiligen Geistes, sondern ist genau der Weg, durch den der Heilige Geist das Evangelium klar und verständlich macht. Halten Sie es nicht für angemessen, dass bei der Verrichtung des Werkes Gottes in der Gemeinde sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen gemäß den von Gott empfangenen Gaben wirken? Eure Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für ein Weib, in der Versammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, oder ist es zu euch allein gelangt? 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 34 bis 36. Wenn man die Lehren der Bibel betrachtet, lässt sich sagen, dass es angemessen ist, wenn bei der Verrichtung des Werkes Gottes in der Gemeinde sowohl Männer als auch Frauen gemäß den von Gott empfangenen Gaben dienen. Dies liegt daran, dass Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen hat und er auch innerhalb der Gemeinde jedem Heiligen Gaben gegeben hat, damit sie die Gemeinde gemeinsam erbauen. Erstens sagt die Bibel, dass Männer und Frauen vor Gott innerhalb der Gnade der Errettung einen gleichen Status haben. In Galater Kapitel 3, Vers 28 sagt der Apostel Paulus Folgendes: Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Dieses Wort zeigt die Tatsache, dass in Christus alle Heiligen eine Gemeinschaft sind, die in demselben Glauben eins geworden ist. Zudem werden die Gaben des Heiligen Geistes nicht nur Männern, sondern allen Heiligen gegeben. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 17 bis 18 sagt: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden Weissagen. Dies weist auf die Tatsache hin, dass Gott das Wirken und die Gaben des Heiligen Geistes sowohl Männern als auch Frauen gibt. Tatsächlich gab es schon in der frühen Gemeinde Frauen, die von Gott gebraucht wurden. Persönlichkeiten wie Priscilla, Phoebe und die vier Töchter des Philippus tauchen in der Bibel auf, und auch sie spielten eine Rolle dabei, das Werk Gottes innerhalb der Gemeinde zu unterstützen. Darüber hinaus sagt 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10: Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Der wichtige Maßstab hierbei ist nicht der Unterschied zwischen Männern und Frauen, sondern wie man die von Gott empfangene Gabe einsetzt. Wenn man also das Werk Gottes in der Gemeinde verrichtet, ist es wichtig, der Gemeinschaft mit der von Gott gegebenen Gabe und dem Glauben zu dienen. Gott hat vielen Heiligen verschiedene Gaben gegeben, damit sie miteinander zusammenarbeiten und die Gemeinde erbauen. Letztendlich wird die Gemeinde nicht durch die Fähigkeit einer einzigen Person erbaut, sondern sie ist eine Gemeinschaft, die aufgebaut wird, wenn Männer und Frauen, verschiedene Heilige, gemeinsam gemäß den von Gott empfangenen Gaben dienen. In einer solchen Zusammenarbeit wird die Gemeinde gesünder erbaut und Gott die Ehre zurückgegeben. Dieser Abschnitt behandelt die Ordnung des öffentlichen Gottesdienstes vor einem spezifischen kulturellen und situativen Hintergrund. Der Kernpunkt ist keine hierarchische Struktur der Geschlechter, sondern das Prinzip, dass Reden, die in öffentlichen Versammlungen Unordnung verursachen, sorgfältig geregelt werden müssen. Das Evangelium existiert nicht, um jemanden zum Schweigen zu bringen, sondern es existiert, damit jeder im Verständnis erbaut wird. Ist es nicht richtig, alle Gaben angemessen zu nutzen, dies jedoch der Ordnung entsprechend zu tun? Wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und wehret nicht, in Sprachen zu reden. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 37 bis 40. Gemäß den Lehren der Bibel ist es richtig, dass alle Gaben angemessen und in geordneter Weise genutzt werden. Dies liegt daran, dass der Zweck, zu dem Gott der Gemeinde die Gaben des Heiligen Geistes gegeben hat, nicht darin besteht, Verwirrung zu stiften, sondern die Gemeinde aufzuerbauen und der Gemeinschaft Nutzen zu bringen. Der Apostel Paulus erklärt im 1. Korintherbrief Kapitel 14 ein wichtiges Prinzip beim Gebrauch von Gaben. Er betont, dass der Gebrauch von Gaben nicht falsch ist, sondern dass sie in der Richtung eingesetzt werden müssen, die der Erbauung der Gemeinde dient. So sagt er im 1. Korintherbrief Kapitel 14 Vers 26: Alles geschehe zur Erbauung. Zudem sagt Paulus deutlich, dass Ordnung wichtig ist, wenn Gaben im Gottesdienst und in Gemeindeversammlungen gebraucht werden. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 33 sagt er: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist niemand, der Verwirrung wünscht, sondern er wünscht sich einen Gottesdienst und eine Gemeinschaft, die in Frieden und Ordnung vollzogen werden. So zieht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 40 folgendes Fazit: Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Dieses Wort bedeutet, dass die Gaben des Heiligen Geistes, so gut sie auch sein mögen, innerhalb einer angemessenen Methode und Ordnung gebraucht werden müssen. wenn Gaben auf eine Weise eingesetzt werden, die miteinander wetteifert oder Verwirrung stiftet, werden sie der Gemeinde keinen Nutzen bringen können. Daher ist das von der Bibel dargelegte Prinzip eindeutig. Erstens sind Gaben kostbare Geschenke, die von Gott gegeben wurden. Zweitens müssen Gaben zum Nutzen der Gemeinde eingesetzt werden. Drittens müssen Gaben in Ordnung und Harmonie gebraucht werden. Wenn Gaben auf diese Weise genutzt werden, wird die Gemeinde gesünder erbaut und die Heiligen erbauen gegenseitig ihren Glauben und geben Gott die Ehre. Die Bibel lehrt also, dass es die richtige Haltung ist, alle Gaben angemessen zu nutzen und der Ordnung entsprechend zu handeln. Paulus erklärt mit Autorität, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Und dann schließt er dieses Kapitel mit einem ausgewogenen Fazit ab. Es lautet, das Reden in Sprachen nicht zu verbieten, sondern alles anständig und in Ordnung zu tun. Diese Ermahnung ist umfassend und doch klar. Unterdrückt die Gaben nicht, aber lasst die Gaben auch nicht zur Ursache von Verwirrung werden. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 14, fragt uns heute: Ist das Wirken des Heiligen Geistes, nachdem sie sich ernstlich sehnen, etwas, das die Menschen durch erstaunliche Erfahrungen ins Staunen versetzt, oder besteht es darin, sie das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist verstehen zu lassen, so dass sie durch den Glauben an den Herrn von allen Sünden errettet werden und den Heiligen Geist als Gabe empfangen?